In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe hört ihr, warum Kühe es locker mit Flugzeugen und Stahlwerken aufnehmen können, weshalb es im Hochsommer im Büro lohnt, den Toaster auszuschalten und welchen Unterschied es macht, ob eine Kuh im Allgäu oder in Argentinien steht. Viel Spaß! Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zurück. Letzte Woche haben wir hier bei Jetzt mal ganz in gleich in mehrfachem Sinne gesagt, wir lieben Kühe. Die heutige Folge allerdings, das habe ich im Gefühl, wird nicht ganz so ein Rinderspiel, denn wir sprechen über das Problem mit den Kühen.
So ist es.
Und das tun Johannes und Michael.
Moin moin.
Hallo.
Und ich auch. Und bevor wir uns gedanklich wieder in den Stall begeben und die Kuh als solche betrachten, möchte ich euch gern um einen Überblick mal von ganz oben jetzt bitten. Wie groß ist dieses Problem eigentlich mit den Kühen? Also die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft insgesamt, der Kühe im Speziellen. Und zwar am liebsten im Vergleich zum Energieverbrauch, den wir in den vergangenen Folgen so besprochen haben. Also Verbrennung im Verkehr, Stromproduktion und so weiter. Könnt ihr das mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen, bitte?
Das machen wir sehr gerne, aber dafür müssen wir auch ein bisschen Statistik-Rodeo auf einer ganzen Reihe von Zahlen reiten. Aber am Ende wird es dann auch eine griffige Antwort geben. Das haben wir uns zumindest fest vorgenommen.
Ja.
Und ja, wir haben ja in unseren Energiefolgen über den Primärenergiebedarf von Deutschland viel gesprochen, der bislang ja noch zu einem sehr großen Teil durch Verbrennung gedeckt wird. Das sind umgerechnet 320 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten im Jahr, also wenn man alles durch Steinkohle quasi generieren würde an Energie. Und ja, diese ganze Verbrennung ist verantwortlich für etwa 85% aller Treibhausgasemissionen, die wir in Deutschland ausstoßen.
Mhm. Genau. Das heißt, es bleiben noch 15%, die nicht aus der Verbrennung kommen, sondern aus irgendwelchen anderen Dingen. Und diese 15% irgendwelche andere Dinge, die teilen sich grob in zwei gleich große Posten auf. Das ist einmal der stoffliche Einsatz von Kohlenstoff in Industrieprozessen und zum anderen die Landwirtschaft. Man kann jetzt aber auch noch einen Anteil an der Verbrennung dazu rechnen, der direkt in der Landwirtschaft stattfindet. Das sind natürlich landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, also ganz einfach gesagt Trecker fahren. Aber vor allem sind das auch mit Gas beheizte Gewächshäuser, ja, weil die brauchen einfach viel Wärme und Wärme wird nun mal oft durch Gasverbrennen erzeugt. Mhm. Wenn man das mitrechnet, ist man bei der Landwirtschaft bei etwa 9% aller Treibhausgasemissionen in Deutschland.
Also rund ein Zehntel, knapp ein Zehntel.
Genau. Und bei den Emissionen der Landwirtschaft gibt es allerdings eine Besonderheit. Hier spielt zur Abwechslung mal nicht das Kohlendioxid, also das CO2, die erste Geige, sondern zwei ganz andere Gase, nämlich erstens das Methan, chemisch CH4, und zweitens das Lachgas, chemisch N2O. Mhm. Beides sind sehr stark wirksame Treibhausgase, also ein so ein Molekül ist ein viel stärkeres Treibhausmolekül als ein CO2-Molekül. Mhm. Und das Methan hat den größten Anteil davon und es entsteht vor allem eben in den Kühen, das wissen ja sicherlich die meisten und dazu kommen wir auch gleich. Und das Lachgas, das entsteht vor allem dadurch, dass wir mit stickstoffbasierten Düngemitteln auf den Feldern hantieren. Die werden da ausgebracht und die Reaktionsprodukte dieser Reaktion, die dann im Boden stattfinden, die gelangen in die Atmosphäre eben in Form unter anderem von Lachgas. Mhm.
Okay, das ist ja schon mal eine stattliche Hausnummer. Fast ein Zehntel aller deutschen Treibhausgasemissionen kommen aus der Landwirtschaft. Aber diese Zahl betrifft ja die Landwirtschaft jetzt insgesamt. Welcher Anteil entfällt denn da auf die Tierhaltung und welcher Anteil davon entfällt jetzt auf die Kühe, um die wir uns oder auf die Rinder, um die wir uns heute ja kümmern?
Genau. Von den gesamten Emissionen der Landwirtschaft sind etwa 70% direkt auf die Tierhaltung zurückzuführen. Mhm. Zu dieser Zahl gibt's aber eine interessante Fußnote. Da steckt nämlich meines Wissens nicht drin, dass ja ungefähr die Hälfte der Ackerfläche in Deutschland auch dem Anbau von Viehfutter dient, wie wir es letzte Woche besprochen haben. Und dafür wird natürlich auch Dünger eingesetzt und Lachgasemissionen verursacht und da fahren auch Trecker rum und so weiter.
Das müsste der Tierhaltung eigentlich zugeordnet werden dann.
Würde ich sagen. Deshalb ist es wahrscheinlich etwas unterschätzt, wenn man sagt, dass 70% der Landwirtschaftsemissionen auf die Viehhaltung entfallen. In Wahrheit ist es wohl ein Stück mehr. Aber wir können jetzt mit diesen 70% mal weiterarbeiten.
Ja, weiterarbeiten ist gut. Gut, dass ich angefangen habe mitzuschreiben. Also 9% aller Emissionen in Deutschland entfallen auf die Landwirtschaft. Davon, vorsichtig geschätzt, 70% von diesen 9% auf die Tierhaltung. Welchen Anteil der Treibhausgasemissionen der Tierhaltung wiederum machen jetzt die Kühe oder die Rinder oder die Bullen und die Ochsen, also die Bovinen aus?
Ja. Ja, das ist zum Glück recht einfach und schnell zu sagen. Das sind nämlich etwa 85% der Emissionen, die auf Rinder zurückzuführen sind, also von allen tierischen Emissionen, sage ich mal so, aus der Landwirtschaft. Nur 8% entfallen etwa auf Schweine und alle anderen Tiere zusammen verursachen nur gute 5% der Emissionen.
Das ist ja krass. Wir haben ja letzte Folge gehört, dass in Deutschland im Grunde von der Menge her mehr Schwein und Geflügel gegessen wird als Fleisch.
Das stimmt. Mhm. In Deutschland wird mehr als 4-mal so viel Schweinefleisch und Geflügel gegessen wie Rindfleisch. Aber wir haben ja auch gesehen, dass zusammen mit Milch und Käse und anderen Milchprodukten gut 20% von allem, was gegessen wird, von Kühen entweder eben direkt oder indirekt stammt. Mhm.
Aber es scheint mir ja trotzdem irgendwie ein sehr großer Posten zu sein, dass Kühe von den durch Tierhaltung verursachten Emissionen 85% verursachen und alle anderen Nutztiere zusammen in Deutschland nur 15%.
Ja, also der Eindruck trifft zu und das liegt in der Natur der Sache. Das ist das Problem mit den Kühen. Sie verursachen viel mehr Emissionen als alle anderen gängigen Nutztiere. Ja, Schafe sind in einer ähnlichen Liga, aber davon haben wir einfach sehr wenige. Und die Ursache dafür, dass Kühe so viel mehr Emissionen machen als alle anderen Tiere, die können wir jetzt ergründen. Die liegt nämlich im Inneren der Kuh selbst.
Mhm. Sehr gut, das ergründen wir jetzt. Aber wir hatten jetzt gerade sehr viele Zahlen. Ich versuche das mit meinem Zettelchen nochmal kurz zusammenzufassen, damit wir hier nicht in der Verwirrung enden.
Ja.
Also 9% aller Emissionen Deutschlands entfallen auf die Landwirtschaft. 70% davon gehen auf das Konto von Tierhaltung und davon wiederum gehen 85% auf das Konto von Kühen. Muss ich das jetzt im Kopf multiplizieren oder hat das einer von euch schon gemacht, wie viel jetzt die Kühe an den gesamten deutschen Emissionen ausmachen?
Das habe ich ausgerechnet. Man kommt auf ungefähr 5,5% der gesamten Emissionen Deutschlands, die allein auf Kühe entfallen. Und damit spielen Kühe in der gleichen Liga wie der gesamte Flugverkehr oder auch die gesamte Stahlproduktion in Deutschland.
Das ist ja meine Hausnummer. Dann müsst ihr jetzt auch erzählen, wie Kühe das schaffen, für mehr als 5% der deutschen Emissionen verantwortlich zu sein, obwohl es ja nur ein Tier ist.
Es gibt nicht nur eine Kuh.
Gibt schon ein paar Millionen.
Eine Tiersorte, sagt man, glaube ich.
Genau, also dafür müssen wir uns mal zurückerinnern an das, was historisch gesehen ja die geheime Superkraft der Kühe war. Sie können nämlich Gras verdauen, was wir Menschen eben nicht können. Das veredeln sie in Anführungsstrichen dann zu Milch und Fleisch und machen das Gras quasi für uns genießbar. So, wir haben aber auch schon besprochen, dass das heute nur noch ein Teil der Wahrheit ist, weil praktisch alle Kühe extra angebautes Kraftfutter bekommen, um ja die wirtschaftlich erwünschte Menge an Milch und Fleisch auch zu liefern, die heute gefordert wird. Und trotzdem ist diese evolutionäre Fähigkeit zum Verdauen von Gras genau der springende Punkt, wenn es um die Emissionen der Rinderhaltung geht. Denn dadurch kommt es, dass Kühe bei der Verdauung jede Menge Methan produzieren.
Ja, also natürlich, man hört das ja auch vielfach, dass Kühe so viel Methan pupsen würden, wobei in Wahrheit, habe ich mir erklären lassen schon mal, liegt es ja daran, dass die Wiederkäuer sind und ständig rülpsen müssen. Also das Methan kommt eher oben raus als
hinten. Richtig, genau. Der Grund ist, dass das meiste Methan irgendwo in den zahlreichen Mägen der Kühe produziert wird. Dort leben nämlich Bakterien. Ich sage das mit Absicht nicht genauer, weil ich mich nur blamieren könnte. Aber dort in diesen Mägen leben Bakterien, die das Gras zersetzen. In etwas, was die Kuh dann weiter gut verdauen kann. Und diese Bakterien setzen bei dieser Arbeit jede Menge Methan frei. Und das entweicht dann als Rülpser vorne aus der Kuh raus. Und obwohl Kühe heute ja zu einem großen Teil ganz andere Pflanzen zu fressen bekommen als Gras, nämlich auch Getreide und Mais und Soja, läuft dieser Prozess trotzdem so ab.
Die machen trotzdem Methan.
Genau.
Wo sie gar nicht Gras verdauen müssen.
Genau, sondern andere Pflanzen, aber das tun sie eben auf ähnliche Weise. Und in den Klimastatistiken läuft dieser Vorgang unter dem Begriff Verdauungsprozesse oder ganz vornehm manchmal auch enterische Fermentation. Aber letztlich geht es eben darum, dass Bakterien im Verdauungstrakt der Kühe so fleißig sind, dass die Rülpser von allen Kühen auf der Welt einen nennenswerten Einfluss auf das globale Klima haben. Wie genau der aussieht, dazu kommen wir dann noch.
Also wir halten jetzt erstmal fest, jede Kuh setzt ständig Methan frei, solange sie am Leben ist und frisst. Und es ist aufschlussreich, wenn wir diese Tatsache nochmal jetzt im Kontext des Kohlenstoffkreislaufes betrachten, der ja unserer Ernährung mal sozusagen zugrunde liegt.
Ja, danach hätte ich euch nämlich sowieso jetzt fragen wollen, denn ihr habt neulich in einer unserer Hörerfragenfolgen gesagt, die menschliche Ernährung trägt eigentlich zur Erderwärmung nicht bei, denn der Kohlenstoff, den wir ausatmen, der wurde ja vorher von Pflanzen aus der Atmosphäre rausgeholt. Selbst wenn er zwischendrin einen Umweg über Tierfutter und Tierprodukte gemacht hat. Wenn das so ist, wie kann es denn dann überhaupt zur Erderwärmung beitragen, wenn wir Milchprodukte oder Rindfleisch essen?
Naja, wir haben ja damals schon gesagt, diese Aussage ist eben nur die halbe Wahrheit, denn sie betrachtet nur den Kohlenstoff, der konkret in unserem Körper landet. Drumherum passieren aber eben doch eine Menge klimarelevanter Dinge. Zum Beispiel, wenn für die Landwirtschaft tropische Regenwälder abgeholzt werden oder Moore trockengelegt werden. Das hat riesige klimatische Auswirkungen. Oder wenn Grünland in Acker verwandelt wird und gedüngt wird.
Was insbesondere auch passiert, ist, dass die Verdauung der Kuh eben den Kohlenstoff aus dem pflanzlichen Futter in Methanmoleküle verbaut und die in die Atmosphäre entlässt. Und das in großer Menge. Dadurch gerät diese ganze Kohlenstoffbilanz im Hinblick auf den Treibhauseffekt aus dem Gleichgewicht, das wir so naiv einfach quasi beschrieben hatten. Wenn ich mich jetzt von Pflanzen ernähre, dann ist die Bilanz ganz einfach. Der Kohlenstoff wird aus der Luft geholt und in die Pflanze eingebaut. Dann esse ich die Pflanze und mein Körper verbrennt sie zur Energiegewinnung. Ich atme den Kohlenstoff am Ende wieder aus und es ist sozusagen plus minus null.
Ja, außer ich habe die Pflanze auf dem Feld schwer düngen müssen vorher, ja?
Zum Beispiel, das wäre zum Beispiel eine Komplikation. Wenn ich die Pflanze zwischendurch einem Schwein oder einem Huhn zu fressen gegeben habe, sieht das im Prinzip genauso aus, nur dass weniger von der Energie aus der Pflanze bei mir als Mensch landet, weil das Tier zwischendurch selbst Energie verbraucht und etwas davon verbrannt hat und dann eben den entsprechenden Anteil Kohlenstoff selber ausgeatmet. Soweit erstmal klar, ne?
Ja, und bei Kühen ist das jetzt noch anders wegen ihrer besonderen Verdauung.
Ja, bei Kühen ist das fundamental anders. Die atmen nämlich einen großen Teil des Kohlenstoffs aus ihrem Futter nicht einfach als CO2 aus, wie die meisten anderen Tiere, sondern sie verpacken ihn quasi mit Hilfe der Bakterien zu Methanmolekülen und entlassen sie dann in die Atmosphäre. Und damit zündet die Kuh quasi so eine Art Nachbrenner, der die Klimawirkung des Kohlenstoffs um ein Vielfaches verstärkt, denn Methan ist ein deutlich stärkeres und wirksameres Treibhausgas als Kohlendioxid.
Aber krass, da schieben sich jetzt Pflanzen, Tiere, Menschen erstmal so ganz friedlich den Kohlenstoff so hin und her und gewinnen mit Hilfe der Sonne Energie daraus. Und dann kommt auf einmal die Kuh angaloppiert und zündet den Treibhausturbo mit ihrem Methanmagen.
Ja.
Das ist ja gar nicht mal so nett von der Kuh. Guck dir mal so nett.
Das kann man so sagen. Wobei natürlich in Wahrheit wir Menschen dafür verantwortlich sind, dass wir der Rinderhaltung so einen großen Platz in unserer Ernährung einräumen. Und das hat dann eben die entsprechenden Konsequenzen. Die Kuh selber trägt da keine Schuld. Wir müssen diese Tatsachen noch mit einem weiteren wichtigen Stück Kontext versehen. Und ich finde, das kann man gut anhand derjenigen Argumente machen, mit denen dieses Problem mit den Kühen, das wir jetzt skizziert haben, häufig relativiert wird. Das ist zum einen ein sehr beliebter Verweis auf die Effizienzsteigerung in der Milchproduktion. Es ist nämlich so, dass auf einen Liter Milch rechnerisch ein umso kleinerer Methanausstoß entfällt, je mehr Milch eine Kuh gibt. Das heißt, wenn du die Fütterung optimierst mit Kraftfutter, wenn du die Haltung maximal effizient machst und die Milchproduktion sozusagen ausreizt, dann wird die Milch, die dabei rauskommt, auch treibhauseffizienter. Pro Liter, genau. Und diese Effizienzsteigerungen, die schon geschehen sind, die sind enorm. Im Vergleich zum Jahr 1950 gibt eine Kuh heutzutage die 3,5-fache Menge an Milch. Und das ist nicht alles schon geschehen, sondern diese Effizienzsteigerung, die finden auch heute noch statt. Denn zum Beispiel ist gegenüber dem Jahr 2000 die durchschnittliche Milchmenge auch nochmal um ein Drittel gestiegen.
In den vergangenen 25 Jahren. Das ist ja eine Riesensteigerung. Aber da muss man sich schon fragen, ob solche Leistungssteigerungen denn auch noch mit artgerechter Haltung vereinbar sind. Denn das ist ja auch ein Thema.
Das stimmt. Das ist eine Frage, die wir hier nicht klären können. Aber was ja auch trotzdem stimmt, ist, obwohl diese großen Effizienzgewinne geschehen sind, sind die Emissionen aus der Rinderhaltung ja immer noch absolut super hoch. Also 60% aller Emissionen aus der Landwirtschaft entfallen auf Kühe, obwohl Milchprodukte und Rindfleisch nur 20% von der Menge unserer täglichen Ernährung ausmachen. Und das eben nachdem diese Milchleistung über Jahrzehnte schon verdreieinhalbfacht worden ist. Das sagt mir, dass man das Problem mit dem Methan nicht einfach wegoptimieren kann. Ja, also so viel kann da ja nicht mehr zu holen sein.
Ja. Ja, manchmal ist auch die Rede davon, dass die Art und die Zusammensetzung des Futters noch einen Unterschied macht, wie viel Methan so eine Kuh produziert. Das stimmt auch, aber der Effekt ist eben auch klein. Also in der modernen Hochleistungslandwirtschaft lassen sich mit Futterumstellung höchstens so ein paar Prozent in den Methanemissionen einsparen. Und das ist eben also auch kein Ausweg aus diesem grundsätzlichen Problem, dass Kühe einfach viel Methan produzieren.
Und was ist mit Biogas? Das ist ja auch Methan. Also man könnte doch dieses Gas irgendwie nutzbar machen, indem man beim Verbrennen nochmal Energie daraus gewinnt.
Du meinst jetzt, wenn man jetzt Gülle nimmt, also sozusagen das, was hinten aus der Kuh rauskommt und daraus Biogas erzeugt.
Ach so, ja, das, was vorne rauskommt, kann man dann schlecht verwenden, ne?
Ja, also da müsste man das ja abfangen.
Ja, mit einer Maske.
Genau. Also klar ist das klug, die Gülle zu nehmen und damit Biogas zu erzeugen. Das wird ja auch gemacht. Aber das ist eben nur eine Art Schadensbegrenzung, ja? Ausgerechnet bei Kühen wird eben der allergrößte Teil, wie du eben gesagt hast, durch Rülpsen freigesetzt. Und jetzt jeder Kuh so einen Auffangmechanismus an den Kopf zu setzen, das scheint nicht praktikabel zu sein, sonst hätte man das schon gesehen.
Glaube ich auch. Apropos, da kommen wir jetzt zu einem der wichtigsten Argumente, am häufigsten vorgebrachten, mit denen die Methanemissionen in der Rinderhaltung relativiert werden. Nämlich dem Argument, dass Methan ja nur ein kurzlebiges Treibhausgas sei. Und das stimmt auch. Methan wird mit einer Halbwertszeit von 12 Jahren, das ist wenig, das ist viel weniger als bei CO2, da sind es Jahrtausende, wird Methan in der Erdatmosphäre abgebaut und häuft sich deshalb, wenn die Emissionen gleich bleiben, nicht in einer immer größeren Konzentration in der Luft an. Das ist der entscheidende Unterschied zum Kohlendioxid. Und vor diesem Hintergrund wird vielfach gesagt, die Landwirtschaft wird ja immer effizienter und die Anzahl an Kühen ist auch seit Jahrzehnten ungefähr gleichbleibend. Deshalb trägt die Rinderhaltung nicht zur aktuellen weiteren Erwärmung bei, weil ja der Anteil an Methan in der Atmosphäre, der durch Kühe emittiert wird, gar nicht steigt. So. Dazu muss man einige Sachen anmerken. Zum Beispiel, dass die Kühe insgesamt nicht mehr würden, das stimmt zwar für Deutschland und Europa und Nordamerika, aber keinesfalls für die Welt. Die Bestände in Asien und Südamerika und Afrika sind kräftig gewachsen, sodass die einschlägigen Statistiken davon ausgehen, dass die Anzahl der Kühe weltweit von etwa 1 Milliarde um 1960 auf ungefähr 1,5 Milliarden heute angewachsen ist.
1,5 Milliarden Kühe weltweit.
Ja, und außerdem lässt sich zweifelsfrei nachweisen, dass die Methankonzentration in der Erdatmosphäre seit Jahrzehnten steigt. Auch wenn die Datenlage jetzt hier nicht ganz so genau ist wie beim Kohlendioxid. Deshalb ist auch nicht ganz klar, wodurch der Anstieg verursacht wird. Also was hat ja welchen Anteil ganz genau. Aber die wichtigsten Quellen, die in Frage kommen, sind klar. Das ist die Landwirtschaft, die Trockenlegung von Feuchtgebieten und auch die Nutzung fossiler Energieträger, also vor allen Dingen von Erdgas. Denn Erdgas ist ja auch im Wesentlichen Methan. Und wenn man das aus der Erde holt, dann entweicht leider auch immer was beim Transport, bei der Förderung selbst.
Und durch Lecks auch.
Und so, bei der Nutzung, genau. Und das alles entscheidende Argument ist aber, gerade weil Methan so kurzlebig ist, haben wir mit den hohen Methanemissionen der Landwirtschaft einen enorm wirksamen Hebel eigentlich in der Hand, die Erderwärmung binnen weniger Jahre deutlich zu bremsen. Ne, indem man eben weniger Rinder hat. Es wäre also quasi töricht, diese Chance nicht zu nutzen, denn dadurch könnten sich ja hoffentlich viele Schäden aufgrund der Erderwärmung dann auch vermeiden lassen, wenn man das Ganze reduziert.
Genau. Das Argument, dass die Landwirtschaft ja schon immer viel emittiert hat und dass ihr Anteil am Treibhauseffekt zurzeit mutmaßlich kaum größer wird, das ist in der aktuellen Situation ziemlich gaga, selbst wenn man voraussetzt, dass das stimmt. Ja, kann ja sein. Stell dir mal vor, du sitzt im Hochsommer zusammen mit 3 anderen Leuten in einem kleinen, engen Büro und es ist heiß. Es ist richtig stickig, ja, die Computer versagen, alle haben die Schuhe ausgezogen und schwitzen und du kannst nicht mal das Fenster richtig aufmachen. Und auf einmal bemerkst du, in einer Ecke im Büro an so einer Steckerleiste hängen 5 Toaster und laufen permanent. Und du gehst zu den anderen hin und sagst, ey, wollen wir nicht mal die Toaster ausmachen? Es ist doch schon mega heiß hier drin. Und dann kriegst du als Antwort, auf gar keinen Fall, Toast ist lecker und außerdem laufen diese Toaster seit 2 Wochen ununterbrochen. Die haben mit dem starken Temperaturanstieg heute hier drin gar nichts zu tun. Deshalb gibt es keinen Grund, die Toaster abzuschalten.
Ja.
Also das ist nicht klug.
Das muss man sich merken für Diskussionen. Das ist ein sehr schönes Szenario. Aber mal im Ernst, die Landwirtschaft ist ja jetzt nicht bloß ein sinnloser Emittent, sondern da hängt ja ganz viel dran. Da geht es ja um Ernährungssicherheit, es geht um eine Menge Arbeitsplätze. Und das Ganze fußt ja eben auch auf einer jahrtausendealten Kultur und vielen gewachsenen sozialen, politischen, ökonomischen Strukturen. Das ist natürlich ein bisschen ein großer Tanker, wenn man den umlenken will.
Richtig, genau. Das ist vollkommen klar. Und es ist auch klar, dass man nicht einfach sagen kann, Tierhaltung, weg damit. Das kann man ja genauso wenig auch mit der Verbrennung oder den Industrieprozessen, die ja auch sehr viele Treibhausgase emittieren. Aber ich hoffe doch, dass da wenigstens mal gedanklich und von den Plänen, die man macht, Bewegung in die Sache kommt, um die Emissionen in absehbarer Zeit ernsthaft zu mindern, denn da drängt nun mal die Zeit.
Ja, dann fragen wir doch mal so, was kann man denn als Einzelner tun? Also wenn ich als Verbraucher mit meinem eigenen Konsum dazu beitragen will, dass die Emissionen der Landwirtschaft runtergehen, was mache ich denn dann am besten? Also weniger Fleisch essen, umsteigen auf Pflanzenmilch, ich mag zum Beispiel diese Erbsenmilch total gerne, nur noch regionale Lebensmittel kaufen, wenn die gerade Saison haben, keine Flugmangos in den Einkaufswagen legen, weil die immer mit dem Flugzeug kommen. Was ist denn effizient?
Ja,
wo ist der Hebel?
Ist eine super wichtige Frage. Wir haben ja gesehen, dass die Rinderhaltung allein für 60% der Emissionen der Landwirtschaft in Deutschland verantwortlich sind, obwohl Milchprodukte und Rindfleisch an der Menge unserer Nahrungsmittel nur 20% ausmachen. Da ist also der große Hebel zu suchen. Und auch in Auswertungen der Treibhausgasemissionen, die jetzt auf einzelne Lebensmittel entfallen, sieht man ganz deutlich, Rindfleisch hat pro Kilogramm den mit weitem Abstand größten Beitrag zur Erderwärmung. Dann kommt Käse Und dann erst die problematischsten pflanzlichen Lebensmittel, das sind zum Beispiel Schokolade und Kaffee. Dann nochmal halb so erwärmungswirksam pro Menge sind Palmöl und Olivenöl, ungefähr auf einem Level mit Schweinefleisch und Geflügel. Und dann darunter kommen Eier und Fisch und frische Milch. Und noch weiter unten sind nur noch pflanzliche Lebensmittel. Man kann also ganz deutlich sagen, der größte Hebel ist das Reduzieren von Rinderprodukten, also Rindfleisch, Käse, Milch, Butter und dergleichen.
Ja, und das entspricht auch dem Ergebnis vieler verschiedener Studien, die die Treibhauswirkungen ja dieser verschiedenen Ernährungsweisen, die man so haben kann, miteinander vergleichen. Und in diesen Berechnungen spielen viele Annahmen und Umstände mit rein, aber grob kann man sagen, gegenüber der durchschnittlichen und eher so fleischbetonten Ernährung, wie wir das ja hier viel machen in Deutschland zum Beispiel, spart eine fleischarme oder vegetarische Ernährung ungefähr ein Viertel bis die Hälfte an Emissionen ein, je nachdem wie konsequent vegetarisch man sich auch ernährt. Und ja, eine vegane Lebensweise kommt sogar auf 40-60% weniger Treibhausgasemissionen.
Spannend. Und was ist mit dem Transport? Also ist es nicht auch irgendwie von Bedeutung, ob jetzt meine Lebensmittel von weit her verschifft werden, bis sie zu mir kommen? Kann es am Ende vielleicht besser sein, vom Bauernhof oder beim Metzger vor Ort das Fleisch zu kaufen?
Also so wie ich die Datenlage überblicke, muss man sagen, nein, das ist einigermaßen egal. Es gibt kaum ein Lebensmittel, bei dem der Transport an den Gesamtemissionen mehr als 10% ausmachen würde. Und bei Rindfleisch, weil die absoluten Emissionen so hoch sind, ist es sogar nur 1%, das auf den Transport entfällt. Da ist alles mit drin, vom Bauernhof über den Seeweg per Schiffscontainer bis hin zum Supermarkt.
Einfach eine effiziente Logistikkette, die sozusagen pro Kilo Produkt dann gar nicht so ins Gewicht fällt.
Genau, man kann also ganz klar sagen, ob eine Kuh in Argentinien oder im Allgäu steht, macht praktisch keinen Unterschied. Von Bedeutung ist, dass eine Kuh da ist. Und ihr Fleisch und ihr Käse und die Butter und so weiter gehören so oder so zu den Lebensmitteln mit den anteilig höchsten Emissionen.
Da gibt es natürlich auch noch eine kleine Fußnote. Also wenn man jetzt noch ganz akut dafür extra Primärregenwald zum Beispiel in Brasilien abholzt, da wird ja auch sehr viel Landwirtschaft, sehr viel Rinderlandwirtschaft betrieben, dann hat das natürlich nochmal einen deutlich größeren Impact jetzt auf den Klimawandel, als wenn man Flächen nimmt, die schon seit Jahrtausenden entwaldet sind, so wie bei uns. Ne?
Genau.
Also das hat natürlich dann durchaus nochmal eine andere Konsequenz.
Ja, wobei natürlich auch Rinder, die hier bei uns aufwachsen, Kraftfutter bekommen, wo Soja aus Brasilien zum Beispiel drin ist.
Absolut.
Also auch für Rinder, die hier aufgezogen werden, haben wir das Brasilien. Rodungsproblem. Also die sind davon nicht freizusprechen.
Genau, und jetzt nochmal zum Transport. Also manche Lebensmittel werden ja nur in wenigen Regionen produziert und dann in alle Welt verschifft. Also dazu zählen zum Beispiel Kaffee, Palmöl oder auch Zuckerrohr. Weil aber Containerschiffe ja heute so riesig sind, ist der Transport sehr effizient und die Emissionen, die pro Menge von diesen Lebensmitteln auf den Transport entfallen, ist ziemlich klein.
Genau. Das gleiche gilt auch für Obst und Gemüse, wenn es mit Lastern zum Beispiel quer durch Europa gefahren wird. Auch da ist die Effizienz hoch, weil die transportierten Mengen groß sind. Mitunter verursacht der Transport von frischer Ware über weite Strecken sogar weniger Emissionen, also wenn zum Beispiel frisches Gemüse aus dem Süden zu uns nach Norden gebracht wird oder Obst oder so, als wenn man dieselben Lebensmittel bei uns lange lagert, aber kühlen muss oder wenn man Gewächshäuser extra beheizt, damit das hier wachsen kann.
So wie Äpfel, die quasi über den ganzen Winter gekühlt werden, damit sie auch im Frühjahr noch aus Deutschland verkauft werden können.
Genau. Eine bedeutende Ausnahme gibt es durchaus von dieser Regel, die man auch bei uns im Supermarkt findet, und das ist Flugobst, hast du schon drauf angesprochen.
Die berühmte Flugmango.
Ja, genau. Ja, das sind eben in der Regel empfindliche, exotische Früchte, die aus dem Grund mit dem Flugzeug transportiert werden, weil sie einen Schiffstransport nicht gut überstehen würden. Ja, der Flugtransport ist deutlich schneller und sind auch nicht so große Mengen, ist schonender. Und dadurch sind die Transportemissionen pro Frucht sozusagen viel höher. Aber dazu muss man auch sagen, diese Früchte, dieses Obst wird nur so selten und in so geringen Mengen verkauft, dass man sich da wirklich nicht den Kopf drüber zerbrechen muss.
Ein bisschen schon, ne? Wenn das jetzt alle machen würden, das Zeug kaufen, dann gibt's natürlich ein Problem.
Genau, wenn der wirtschaftliche Erfolg riesig wäre, aber man sieht im Moment, das ist er nicht. Ja, es lohnt sich viel mehr drüber nachzudenken, was ist mit Fleisch, was ist mit Käse und die anderen Posten, die eben auch einen großen Anteil ausmachen.
Nach dem Motto, choose your battles, such dir die Konflikte aus, wo du, wenn du gewinnst, richtig einen Unterschied machst.
Ja, okay.
Ich versuche nochmal kurz hier mein Gelerntes hier vor euch hinzulegen und ihr könnt mal mit mir zusammen drauf gucken, ob das auch so stimmt. Wir haben heute erstmal über die Verhältnisse gesprochen, der Anteile der Treibhausgasemissionen. Zum Beispiel eben, dass die Landwirtschaft knapp ein Zehntel, 9% der Emissionen, die in Deutschland sozusagen stattfinden, verursacht. Und dass von diesem Zehntel in der Landwirtschaft ungefähr 60% durch Produkte aus Rindern, also Fleisch, Milch, Käse und so weiter, hervorgerufen werden. Und das zusammen, wenn man das alles zusammenrechnet, heißt das, Kühe und Rinder insgesamt verursachen 5,5% aller deutschen Treibhausemissionen. Ungefähr so wie Stahlproduktion oder Flugverkehr. Das ist schon mal echt, echt heftig. Dann haben wir darüber gesprochen, warum das so ist und festgestellt, das liegt daran, dass Kühe im Gegensatz zu anderen Tieren Verdauung so machen, dass sie das, was sie essen, zum Teil in Methanmoleküle, den Kohlenstoff daraus, in Methanmoleküle verpacken und eben Teile dieses Kohlenstoffs nicht zu ihrem Leben verwenden und auch nicht in die Produkte, die wir essen, reingeht, sondern dass sie das ausrülpsen. Und Methan ist eben ein sehr potentes, sehr wirksames Treibhausgas. Und deswegen kommt eben dieser hohe Anteil an den Emissionen durch Rinderprodukte. Dann gibt es aber noch das Argument, dass Methan im Gegensatz zu CO2 ein sehr kurzlebiges Treibhausgas ist. Er hat eine Halbwertszeit von 12 Jahren in der Atmosphäre, ist nach 12 Jahren also schon zur Hälfte wieder abgebaut. Das könnte man sozusagen als Argument verstehen, dass man sagt, naja, dann ist es ja nicht so schlimm, weil CO2 macht uns in der Atmosphäre viel länger Probleme. Andererseits kann man doch auch sagen, gerade weil Methan so ein kurzlebiges Treibhausgas ist, haben wir natürlich einen sehr, sehr mächtigen Hebel. Wenn wir die Methanemissionen reduzieren, dann kommt sehr kurzfristig ein sehr positiver, großer Effekt auf das ganze Klimasystem dabei raus. Insofern spricht das tatsächlich dafür, das haben wir heute gelernt, das Problem mit den Kühen ist einerseits ein Problem und gleichzeitig ist es aber auch ein sehr starker Hebel, das ist wiederum das Gute daran, mit dem wir sozusagen unsere Treibhausgasbilanz sehr schnell und sehr effektiv mit vergleichsweise wenig Einsatz großen Effekt erzielen, verbessern können.
Und hoffentlich die Erwärmung bremsen, genau.
Ja.
Das war also unser Ausflug in die Landwirtschaft und die Welt der Kühe und anderer Rinder. Also wir hoffen, dass wir das Thema gut repräsentiert haben, dass ihr etwas gelernt habt. Und jetzt hat Johannes noch Dinge, die nicht zu vergessen sind.
Genau. Ob ihr was gelernt habt oder ob ihr noch offene Fragen habt, das könnt ihr in unseren Fragebogen reinschreiben, den wir wie immer in unseren Shownotes verlinken und natürlich auch unsere E-Mail-Adresse, an die ihr schreiben könnt, die findet ihr da podcast@ganzinruhe.de. Wir freuen uns über eure Post.
Genau. Und wir sind nächste Woche garantiert wieder physikalischer unterwegs mit etwas, das näher bei uns ist.
Ohne diese komischen Lebewesen wieder.
Genau. Aber auch klimarelevant ist. Und bis dahin sagen wir tschüss, bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.